Herzlich willkommen zu Folge 191 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute zwei Tage vor Weihnachten, am 22. Dezember 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist außerdem
Pia Lorenz, moin aus Köln.
Ja, heute haben wir mal was ganz Besonderes vor. Ein richtiges Spezial hatten wir lange schon nicht mehr. Und auf diese Folge habe ich mich besonders gefreut, weil sie uns die Gelegenheit gibt, Dinge gerade zu rücken und heikle Themen nochmal zu vertiefen. Und da ist ja vielleicht vor Weihnachten auch ein ganz schöner Anlass, eine ganz schöne Gelegenheit, dies zu tun. Wer sich erinnert, in Folge 182 haben wir den Justizrummel um den Drachenlord schon einmal angerissen und das so ein bisschen als Kuriosum abgetan. Ist irgendwie eine schlimme Sache, völlig abgedreht, aber mal weiter im Text. Und dann wurde dieser Drachenlord, genannt auch Rainer W., also im richtigen Leben heißt er Rainer W., er wurde zu 2 Jahren Haft verurteilt und auch das haben wir berichtet.
Rainer W. ist verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung von sogenannten Hatern. Das sind Menschen, die ihm bei YouTube folgen, seinem Kanal, in dem er sehr häufig Dinge sendet und die Anti-Fans sind quasi. Diese Menschen schlagen seit Jahren auf bei ihm vor dem Haus in Bayern und belästigen ihn dort. Und Rainer W. ist jetzt schon mehrfach dadurch aufgefallen und auch schon verurteilt worden, weil er körperlich ausfällig geworden ist.
Weil er sich gewehrt hat, ne? So könnte man sagen.
Weil er sich, so sieht zumindest er, dass sich gewehrt hat gegen diese Menschen. Und weil er außerdem Polizistinnen und Polizisten beleidigt hat, die seiner Meinung nach nicht häufig genug und nicht schnell genug aufschlagen, wenn er mal wieder um Hilfe bittet.
Genau, und das ist der Sachverhalt, wie er sich uns dargestellt hat, als wir darüber sprachen. Und dann haben wir uns nochmal ein bisschen vertiefter damit beschäftigt, nachdem Sascha Lobo eine Kolumne veröffentlicht hat auf Spiegel Online, die unter dem Titel erschien, ein jahrelanges Martyrium in Deutschland und niemand hält es auf. Und im Vorspann, der YouTuber Drachenlord wird seit Jahren von einem Mob gequält, bedroht und belästigt. Nun hat er sich gewehrt und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein katastrophales Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft.
Und dazu haben wir uns 2 Menschen herbeigeholt, die sich mit dem Thema mehr oder weniger lange und mehr oder weniger intensiv beschäftigen, zum Teil, weil sie es müssen, zum Teil, weil sie es wollen. Und wir freuen uns heute sehr über Ulrike Löw. Die Kollegin Löw ist Rechtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten und verfolgt das oder die Verfahren rund um den sogenannten Drachenlord schon seit Jahren. Hallo, Frau Löw.
Hallo, schönen guten Tag.
Und unser zweiter Gast ist Friedrich Weidner. Herr Weidner ist nicht nur Richter am Oberlandesgericht in Nürnberg, wo die Verhandlung stattgefunden hat gegen den sogenannten Drachenlord, sondern er ist auch Leiter der dortigen Justizpressestelle und daher sehr, sehr gut vertraut mit dem gesamten Verfahren, das ja auch für extrem medialen Wirbel gesorgt hat. Moin, Herr Weidner.
Hallo, Frau Budras, hallo, Frau Lorenz. Ich freue mich, dass Sie mich zu diesem Gespräch eingeladen haben.
Ja, und das ist in der Tat wird ein Gespräch, das keine Grenzen kennt. Wir wollen uns da, also sowohl zeitlich als auch inhaltlich, wir wollen uns damit sehr intensiv mal auseinandersetzen, weil vielleicht auch dieser ganze Fall Drachenlord ja auch vielleicht für etwas steht, für etwas, was wir schon seit Jahren beobachten im Netz, nämlich Cybermobbing und das, was dann im realen Leben daraus wird und wie das die Justiz beschäftigt. Vielleicht mal ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich glaube nicht, dass wir abschließend klären können, ob Justiz, Medien und Gesellschaft kollektiv versagt haben, so wie es Sascha Lobo formuliert hat. Es bedürfte doch dann vielleicht eines größeren Aufwandes. Aber wir wollen doch mal die Frage aufwerfen. Also hat die Justiz, haben die Medien tatsächlich versagt im Fall Drachenlord? Und wie geht die Justiz generell mit Mobbing-Opfern um? Was kann sie leisten? Was muss sie gezwungenermaßen links liegen lassen, weil das Strafrecht für eine Aufarbeitung schlicht nicht gemacht ist. So, und hier kann man eben nochmal sagen, jetzt liegt auch das schriftliche Urteil vor. Das haben wir uns natürlich vorgeknöpft vor der Sendung. Es sind 30 Seiten, die auch vielleicht nochmal sehr klar darlegen, welche Überlegungen sich das Gericht eigentlich gemacht hat. Und jetzt wollen wir doch vielleicht gleich mal einsteigen und hören von Ihnen, Frau Löw, vielleicht führen Sie uns mal ein. Sie haben ja wirklich auch diese ganze Saga, die ganze Drachenlord-Saga sich schon länger angeguckt. Vielleicht erzählen Sie erstmal, was ist denn Rainer W. für ein Mensch? Wo sind Sie ihm zum ersten Mal begegnet?
Ja, also ich bin dem Rainer W. tatsächlich zum ersten Mal sehr zufällig begegnet, als ich überhaupt nicht wusste, dass es den sogenannten Drachenlord, so nennt er sich selbst, als Kunstfigur überhaupt gibt. Und zwar war das ein Strafverfahren, eine Hauptverhandlung am Landgericht Nürnberg-Fürth im Jahre 2016. Da stand vor Gericht ein gewisser Alexander S., der hat auch eine gewisse Popularität erlangt, weil er der erste sogenannte deutsche Swatting-Täter verurteilt ist. Swatting, das weiß natürlich wahrscheinlich jetzt auch kein Mensch, was das ist. Swatting ist ein Phänomen, das kommt aus den USA und bezieht sich dem Wort nach auf die SWAT-Einheiten, also die Polizisten und Feuerwehrleute. Man sieht es im Fernsehen bei so Action-Serien, wenn die größere Einsätze haben und Bomben entschärfen müssen und dann so militärisch fast gekleidet sind, jedenfalls immer sehr martialisch auftreten. Das sind die SWAT-Teams. Und wenn man die also zu Unrecht ruft, als Missbrauch von Notrufen quasi, dann nennt sich dieses Phänomen SWATting. Und der deutschlandweit erste SWATting-Fall ging also auf das Konto dieses Alexander S., der in Nürnberg-Fürth angeklagt worden war.
Genau, und da waren Sie als Gerichtsreporterin unterwegs und haben sich das mal angeguckt.
Genau, und da war ich als Gerichtsreporterin unterwegs und wollte eben tatsächlich über dieses Phänomen berichten. Und als Zeuge ist dann der Drachenlord, also Rainer W., geladen gewesen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wer das sein soll. Es hat sich dann im Laufe des Verfahrens allerdings geklärt, dass dieser Zeuge, Rainer W., eben ein richtiger Promi im Netz ist. Und er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon 33.000 etwa Abonnenten bei YouTube und hat eben seine Filmchen produziert. Er wurde zum Opfer von diesen Cybermordern, diesem Alexander S., der auf seinen Namen, also man kennt das Phänomen ja, dass Menschen Pizzen für andere bestellen, um die zu ärgern. Aber in dem Fall ging das also richtig weit. Der hat auf die Adresse von dem Rainer W. Kinderpornografie geladen. Der hat Materialien zum Bombenbau bestellt und an den Rainer W. liefern lassen. Und irgendwann hat er auch mal die Feuerwehr angerufen und die Polizei angerufen, behauptet, das Haus von dem Rainer W. würde brennen. Also ein Riesenspektakel, ständig eben auf Kosten des Rainer W. Und man sieht schon an der Art der Bestellung, wie perfide das ist. Natürlich hat der beabsichtigt gehabt, dass der Rainer W. als mutmaßlicher Bombenbauer oder als mutmaßlicher Verbreiter von Kinderpornografie selber großen Ärger bekommt. Und wie sich das, also der Rainer W. wohnt in einem sehr kleinen Dorf, 40 Seelen leben da. Und das kann man sich vorstellen, was da los ist, wenn da plötzlich 25 Feuerwehrleute, Streifenwagen, Rettungswagen, also der ganze Bahnhof steht da plötzlich vor dem Saal, weil behauptet wird, das Haus würde brennen.
Da sieht man schon ganz deutlich, Sie haben ihn als Opfer tatsächlich kennengelernt, gesehen. Wie hat er auf Sie gewirkt, als er im Gerichtssaal saß und also berichten musste, was ihm widerfährt?
Also ich beschreibe ihn mal äußerlich, nicht weil ich ihn diskriminieren möchte, sondern weil es in seinem Fall sicher eine Rolle spielt, wie er auftritt und wie er aussieht, damit er sozusagen zum Opfer überhaupt werden konnte. Er ist heute 32 Jahre alt, also damals Mitte 20. Er ist schwergewichtig, auffällig schwergewichtig. Seine Schulbildung ist nicht besonders weitreichend, also er hat eine Förderschule besucht, er hat keinen Abschluss. Er ist allerdings, damit da kein Missverständnis aufkommt, kein Mensch, der auffällig randständig wäre. Also er kann sich sehr wohl ausdrücken und er kann sehr wohl alleine in seinem Haus leben, also in dem Haus, in dem er da seine Drachenschanze sozusagen errichtet hat, lebt er alleine. Sein Vater ist gestorben, die Mutter und die Schwester sind ausgezogen und er kommt alleine in diesem Haus zurecht. Er kann alleine von seinen Inhalten, die er auf YouTube teilt, leben. Also
Genau, er ist ja auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, kann man so sagen, oder?
kann man so sagen, also die Angaben in den verschiedenen Gerichtsverfahren, was seinen Verdienst angeht, schwanken zwischen 2.000 und 6.000 Euro nach eigener Angabe. Und er hat auch, kann man denke ich sagen, wenn man die Höhe nicht nennt, echten Ärger mit dem Finanzamt gehabt, weil er seine Steuern nicht gezahlt hat und der Auffassung war, für seinen YouTube-Content müsse er keine Steuern zahlen. Und das kann man ja rückrechnen, wenn man also enorme Schulden beim Finanzamt hat, dann hat man natürlich vorher auch erstmal Einflüsse gehabt.
Vielleicht erklären wir erstmal ganz kurz, was der Drachenlord, denn der ist Rainer W. ja nun, bei YouTube denn eigentlich macht. Also womit ist dieser Mann denn bei YouTube so berühmt geworden? Eigentlich hat er doch mal irgendwann angefangen, so ein bisschen mit Gaming-Zeugs, und so ein bisschen eben mit dieser berühmten Begrüßung Metal-Leute. Also der hat gesprochen über Gaming, so ein bisschen über sein Leben geplappert und über Heavy-Metal-Musik, oder?
Wie Sie sagen, also es war äußerst unaufgeregt alles. Er hat sich halt selbst gefilmt, wie er headbangt, wie er seine Metal-Musik hört. Hat dann die Musik ein bisschen eingespielt und eben geschildert, dass ihm das besonders gut gefällt. Dann hat er sich selber beim Computerspielen gefilmt, hat dazwischen gegessen, hat seinen Teller, seinen leer gegessenen abgeleckt. Also es ist alles, ja.
Gut, das kann man jetzt irgendwie sinnvoll finden oder nicht, aber ist ja alles nicht schlimm. Und was ist denn dann passiert, damit Rainer W. irgendwann zu diesem Internetphänomen geworden ist? Also quasi seitdem gemobbt wird von Hunderten, vielleicht auch Tausenden, ich glaube, das weiß man gar nicht so genau, sogenannten Hatern. Was ist da passiert?
Also es ist eben, wie gesagt, alles ziemlich unaufgeregt losgegangen und alles kein Alleinstellungsmerkmal, wie ich jetzt schon versucht habe. Zumutung, sein Entertainment letztlich, aber das ist ja bei vielen YouTubern der Fall, dass einen das nicht interessieren muss. Was bei Rainer W. passiert ist, ist, dass er plötzlich negative Aufmerksamkeit bekommen hat. Also er hat dann angefangen, sich gelegentlich auch frauenfeindlich oder rassistisch zu äußern. Und dann gab es negative Aufmerksamkeit und dann ist er irgendwann, also er hat eine sehr kurze Zündschnur, muss man sagen. Und wenn er dann in Dialog mit seinen Fans tritt und seine Inhalte nicht gutiert werden, dann regt er sich auf. Und dann geht er richtig in die Luft und in so einem so einer ersten Aufregung, sage ich mal, hat er dann seine Adresse ins Netz gebrüllt und hat gesagt, man soll doch gefälligst kommen zu ihm, ihn besuchen und er würde dann schon, Zitat, die Scheiße aus den Besuchern rausprügeln. So, das ist jetzt natürlich der größte anzunehmende Fehler, den man beim Mobbing machen kann, dass man da richtig drauf einsteigt.
Und dann ging es richtig los.
Genau, und da auf diese Weise ist eben eine richtige Spirale entstanden. Also er wurde dann wieder zurückgemobbt und beschimpft, wüst. Er reagiert, agiert ebenfalls wüst und dann hat sich das eben immer mehr hochgeschaukelt. Und so ist dann dieses Phänomen, Sie hatten ja eingangs mal erwähnt, wie kommt eigentlich dieses Cybermobbing in die echte Welt? Das ist genau an der Stelle passiert. Der hat eben massiv polarisiert, hat dann, wie gesagt, die Adresse ins Netz hineingeschrien und dann haben die Fans sozusagen Flashmob-artig, muss man wohl annehmen, beschlossen, okay, dann pilgern wir da mal hin. Und das ist dann passiert.
Gibt es denn eigentlich auch auf der anderen Seite eine richtige Fanbase, also Leute, die ihn verteidigen, oder haben wir es hier inzwischen tatsächlich mit einem Phänomen zu tun, alle gegen einen?
Also so wie ich das wahrnehme oder wahrgenommen habe, ich stütze mich da auch auf den Bewährungshelfer von dem Rainer W., der eben beschrieben hat, in der großen, überwiegenden Mehrheit seien es Anti-Fans und dieser Umstand sei dem Rainer W. inzwischen auch bewusst.
Also inzwischen auch bewusst, das heißt, am Anfang ist ihm nicht bewusst und er hat sich so ein bisschen gesonnt in der Aufmerksamkeit und hat gar nicht mitbekommen, was da eigentlich passiert, oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, auch das hat der Bewährungshelfer ganz schön erklärt. Im Prinzip ist es so, dass der Rainer W. keine echten Freunde hat. Also keine echten Menschenfreunde im realen Leben, dass der jetzt irgendwie in seinem Dorf zum Stammtisch gehen würde oder sowas. Sondern sein Stammtisch ist tatsächlich das Netz und dort sind auch seine sozialen Kontakte. Und das möchte er natürlich nicht aufgeben, auch weil es über die finanzielle Seite haben wir ja schon gesprochen, auch finanziell seine Lebensgrundlage ist. Der Bewährungshelfer sagt aber, naja, im Prinzip ist diese negative Aufmerksamkeit dieser Antifans, die zahlt sich nicht nur monetär aus, sondern aus der saugt er auch Nektar emotional, weil er eben in einer mit einer großen Aufmerksamkeit hier konfrontiert wird.
Das ist dann aber diese Logik, besser schlechte Aufmerksamkeit als gar keine Aufmerksamkeit, oder wie muss man
Genau
sich das
so.
vorstellen? Ja.
Genau
Und
das
vielleicht
ist die
erklären Sie,
Logik, ja.
in dieser Tragik gibt es natürlich die anderen, also die spielen ja eben eine wichtige Rolle, die Hater, Sie haben sie ja schon jetzt mehrfach erwähnt, vielleicht beschreiben Sie auch noch die erstmal. Wer sind diese Leute? Wer kommt da eigentlich tatsächlich, fährt er hin, ja, in sein kleines Dorf? Da muss man sich ja wahrscheinlich auch da große Mühe machen. Ja, da kommt man nicht einfach so hin. Wer nimmt das auf sich, um jemanden zu demütigen? Das hört sich ja auch, ehrlich gesagt, wahnsinnig menschenverachtend und zynisch an.
Ja, also wir haben in den Hauptverhandlungen die Hater immer wieder als Zeugen erlebt. Und ich kann mich jetzt nur darauf stützen, weil ich selber zu dieser Community nicht gehöre und da auch noch nicht hingepilgert bin. Aber es war eine Vielzahl von Zeugen. Und da lässt sich im Wesentlichen beschreiben, das bleibt in keiner gesellschaftlichen Schicht unbedingt. Es gibt gewisse Mehrheiten, aber es ist keine homogene Gruppe. Also ich will sagen, in der überwiegenden Anzahl sind es junge Männer und nicht junge Frauen. Und bildungsschichtenmäßig zieht sich's auch querbeet. Also da fahren Schüler hin, da fahren Studenten hin, Menschen, die bereits im Beruf in Lohn und Brot stehen. Es zieht sich wirklich durch. Man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Jugendlichenphänomen ist oder so, sondern tatsächlich junge Männer aus allen Bevölkerungskreisen. Und die wiederum sind auch unterschiedlich in ihrem Auftreten. Also manche machen sich einen Sport, bitte in Anführungsstrichen zu verstehen, draus vorzudringen bis zur Haustür an dem Anwesen und manche wollen halt nur gucken. Und im Prinzip muss man sich die ganze Veranstaltung vorstellen wie so ein großes Volksfest. Also die Attraktion oder das Fahrgeschäft ist sozusagen die Drachenschanze und die Einwohner, die in diesem Ort leben und das alles hinnehmen müssen, dann behandelt wie Statisten und nicht wie Bewohner ihres eigenen Dorfes. Und da pilgern halt dann diese Antifans durch den Ort und die saufen natürlich, die grölen rum, die pinkeln an jeden Gartenzaun, die werfen Eier, Stinkbomben, Feuerwerkskörper, alles Mögliche auf das Anwesen von dem W. Und jeder hat eben eine Erklärung. Und das ist vielleicht das Interessanteste, behauptet wurde von Zeugen, es ginge darum, die chauvinistischen und die rassistischen Ausfälle, die W hat, in die Schranken zu weisen. Also man hat sich selber, soweit ging das, dass man die ungebetenen Besuche sozusagen zum Akt der Zivilcourage umdeklariert hat. Man müsse dem W ja schließlich mal Einhalt irgendwie bieten. Und das ist jetzt aber kein Psychoterror oder sowas, sondern ja, hat sich da schon gut gefühlt. Und das ist
Also
natürlich.
nicht nur Zivilcourage, sondern Selbstjustiz, muss man sagen. Ne? Das ist
Muss man
ja
sagen.
das, was dahinter steht. Herr Weidner, jetzt wollen wir Sie mal reinbringen. Vielleicht klären wir einfach mal einmal vorneweg, weil sich vielleicht die einen oder anderen wundern, warum jetzt der Pressesprecher des OLG Nürnberg, also auch ein Richter natürlich, wie es ja so oft ist am Gericht, da überhaupt einmischt, wenn das ja alles Dinge sind, die vor dem Amtsgericht noch stattfinden, ne?
Ja, vor allen Dingen muss man sagen, das Ganze fand ja vor dem Amtsgericht Neustadt statt. Viele sprechen immer vom Amtsgericht Nürnberg. Es war so, wir haben die Verhandlung nach Nürnberg verlegt, und zwar aus dem Grund, weil einfach das öffentliche Interesse sehr, sehr hoch ist und weil wir auch Sicherheitsbedenken Bedenken in Neustadt hatten. Das ist ein sehr, sehr kleines Amtsgericht und wir haben in Nürnberg einfach eine größere Ausstattung. Wir sind personell besser aufgestellt, was auch Wachtmeisterinnen und Wachtmeister anbetrifft. Und deswegen fiel die Entscheidung, nach Nürnberg zu gehen, aber auch, um Journalistinnen und Journalisten hier die Möglichkeit zu geben. Wir sind ja immer noch in der Pandemie, haben ein sehr, sehr eingeschränktes Platzangebot. Also haben wir uns entschieden, diesen Prozess tatsächlich in Nürnberg durchzuführen. Es war aber immer noch das Amtsgericht Neustadt. Mich hat heute der Amtsgerichtspräsident von Nürnberg auf die tollen Rezensionen aufmerksam gemacht, die also da momentan das Amtsgericht Nürnberg bekommt, das ja aber mit dem Fall überhaupt nicht befasst war. Also es gibt Menschen, die dieses Urteil dann auch kommentieren.
Genau, und mit tolle Rezensionen meinen Sie Beschimpfung wahrscheinlich.
Also man muss unterscheiden, es gibt tatsächlich viele Menschen, die dieses Urteil loben. Das sind wohl diejenigen, die es auch darauf angelegt hatten, den Rainer W. so weit zu provozieren, dass er Straftaten begeht. Und es gibt umgekehrt natürlich auch sehr, sehr unter die Gürtellinie gehende Kommentare. Also das ist so ganz unterschiedlich und ist schon auch belastend für die Justiz, muss man sagen, insgesamt, weil eben die Kommentare teilweise auch sehr bösartig sind und auch sehr aufs Persönliche zielen.
Also vielleicht können wir das einmal kurz auseinandersortieren. Wir sprechen jetzt von einem Verfahren, in dem Rainer W. als Angeklagter auf der Anklagebank saß. So. Und zwar wurden ihm mehrere Taten zur Last gelegt. Einerseits Gewalttaten gegenüber sogenannten Hatern, die eben mal wieder in dieses Dorf eingefallen waren, die zum Teil auf sein Grundstück eingedrungen sind. Also er soll mit einem Backstein nach einem von denen geworfen haben. Er soll einen in den Schwitzkasten genommen haben. Ich glaube, da kann ich mir jetzt auch unschuldsvermutende Formulierung, er soll ein wenig sparen, weil er diese Taten auch gestanden hat und sie zum Teil eben auch selbst gefilmt und ins Internet gestellt hat. Und auf der anderen Seite wird ihm zur Last gelegt, vor allem Verleumdung und Beleidigung gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten, denen er dann eben nachsagt, die würden sich nicht hinreichend in ausreichendem Maße vor seinem Haus blicken lassen. Und dann fielen eben solche Sachen wie, die würden nur rumsitzen und am Handy zocken, anstatt ihn mal zu beschützen. So, also jetzt kein Originalzitat, sondern das ist in etwa das, was er da eben per Video, per YouTube rausgehauen hat. Und dazu würde ich vielleicht einmal noch gerne Frau Löw fragen, diese Polizeieinsätze, die da stattfinden, das waren ja jetzt nicht zwei- oder dreimalige Einsätze, sondern damit man sich, glaube ich, vorstellen kann, was in diesem sehr kleinen Ort los ist, in dem Rainer W. lebt, wie häufig muss die Polizei da ausrücken? Also von welchen Maßstäben sprechen wir da? Was heißt das erstens für die Polizei da vor Ort und zweitens auch für die Menschen, die dort leben? Sie haben es vorhin schon gesagt, die werden von den Hatern, von den Antifans behandelt wie Statistinnen.
Also wenn man da einen Blick in diesen Landkreis wirft, da ist eine PI, die hat 50 Mitarbeiter, diese Polizeiinspektion, und ist für eine Fläche von 703 Quadratkilometern zuständig. Dort leben 61.000 Menschen. Und in diesem Ort, in dem der Rainer W. wohnt, leben also 40. Und da kommen jeden Tag 5 bis 15 Einsätze werden da gefahren. Also es kommen da jeden Tag mindestens 2 Streifenwagen mit besetzt, jeweils mit 2 Beamten dahin. Die sprechen dann Platzverweise aus, nehmen Anzeigen zur Sachbeschädigung und zu Hausfriedensbrüchen auf. Und natürlich geht es da auch beleidigend ziemlich ab. Also die Belastung ist enorm.
Und betrifft das denn, also wohnt er jetzt in einem Haus weit draußen auf dem Land oder wohnt er mitten im Ort drin? Also das heißt, inwiefern betrifft das denn dieses Dorf? Sind da die Menschen drumherum? Werden die damit reingezogen?
Naja, wie gesagt, das Dorf hat 40 Einwohner. Die Häuser ist überschaubar, denke ich mal. Und der wohnt jetzt nicht auf einem Einsiedlerhof, der einen Kilometer weg ist, sondern natürlich in dem Dorf. Und die Einsätze, die fahren sie ja auch rund um die Uhr, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das hat ja jeder schon mal erlebt, dass er in der Nähe Blaulicht oder sowas sieht vorm Haus. Und natürlich geht es ins Fenster hinein und man fühlt sich dann wie am Rummelplatz. Und so geht's da auch zu.
So, und dann ist der Drachenlord eben mehrfach ausgeflippt. Das zeichnet ihn, wie gesagt, auch aus. Ich habe gerade schon gesagt, was ihm jetzt zur Last gelegt wurde. Herr Weidner, Warum sind Sie denn dieses Mal, Sie haben das gerade schon angedeutet, sozusagen anders mit dem Verfahren umgegangen, als das bisher der Fall war? Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, sind die bisherigen Verfahren im Umfeld des Drachenlords, also sowohl gegen ihn als auch gegen sogenannte Hater, die ja auch schon mehrfach vor Gericht gestanden haben, Frau Löw sagte das vorhin, immer relativ zurückhaltend behandelt worden. Und in diesem Fall haben Sie gesagt, so Leute, jetzt gehen wir ans OLG, wir brauchen hier mehr Platz, wir geben eine Pressemitteilung raus. Wie kam es dazu?
Man muss vielleicht mal sozusagen die strafrechtliche Geschichte sich angucken. Also es war ja so, der Rainer W. hat schon Vorstrafen, das war aber alles im Bagatellbereich und das hat man dann mit Strafbefehl erledigt. Das ist aber jetzt nichts Besonderes, sondern das ist ganz normal, dass man also bei erstmals auffälligen Personen dann eben mit Strafbefehl reagiert. Das heißt, es waren keine öffentlichen Verhandlungen. Die Verfahren gegen die Hater sind auch nicht öffentlich geworden, aber war einfach kein Interesse spürbar. Aber jetzt in den konkreten Fällen war es eben so, dass die sogenannten Hater schon vorher immer wieder angefragt haben, wann findet denn die Verhandlung gegen Rainer W. statt. Also wir hatten Anrufe auf der Pressestelle, wir hatten Anrufe in Neustadt an der Aisch. Das war einfach klar, da baut sich was auf. Und in dem Moment, wo die Menschen auch die Ladung zu dem Termin bekommen, geht das dann auch durchs Netz und ist völlig klar, wann der Termin stattfindet. Weil es waren ja auch sogenannte Hater als Zeugen geladen. Also war klar, dieser Termin wird jetzt öffentlich werden. Und dann haben wir uns entschlossen, das Ganze offensiv anzugehen, das Ganze so zu organisieren, dass man dem auch Herr wird und dass das Ganze einfach auch nicht irgendwie chaotisch verläuft, sondern dass es geordnet verläuft. Es ist natürlich eine ganz normale Amtsgerichtsverhandlung. Eigentlich sind es ja auch Delikte, die jetzt so in dem kleinen Kriminalitätsbereich spielen, Beleidigungen, Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen. Es waren jetzt allerdings sehr, sehr viele Straftaten angeklagt, sodass dann eben unterm Strich auch eine hohe Strafe rausgekommen ist. Aber dieses normale Amtsgerichtsverfahren wurde eben durch das öffentliche Interesse, das schon vorher spürbar und absehbar war, so, dass wir gesagt haben, wir müssen hier das Ganze besonders behandeln. Und auch das mediale Echo und jetzt auch das Echo danach hat einfach gezeigt, das haben wir auch zu Recht so gemacht.
Beschreiben Sie doch mal, was an diesem Tag, an dem Verhandlungstag eigentlich los war bei Ihnen. Die Leute haben sich tatsächlich angestellt morgens um 4, habe ich gelesen. Ja? Da gab es schon die ersten, die sich in eine Reihe gestellt haben. Wie haben die sich geriert?
Also ich sage mal so, ich habe schon vorher Anrufe bekommen, immer mit dem Tenor, ich möchte da unbedingt rein. Und wir hatten halt schlicht nur 24 Plätze, 12 für die Medien und 12 für Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann kamen auch so Fragen, ab wann muss ich da sein? Da habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich ja nicht absehen kann, ab wann sozusagen eine Schlange vor dem Gebäude entsteht. Es war tatsächlich so, dass ab 4 Uhr die ersten Personen da waren. Das hat sich dann aufgebaut, so auf eine Schlange von, sage ich mal, 60, 70 Personen. Die haben sich sehr ordentlich verhalten. Also es gab jetzt keine Tumulte oder ähnliche Dinge, sondern die haben sich auch an die Regeln gehalten. Teilweise wurde schon versucht, auch mal hintenrum ins Gebäude reinzukommen und ähnliche Dinge. Aber unterm Strich haben sich die Leute anständig verhalten, haben sich auch an die Regeln gehalten, die aufgestellt waren, sodass das sehr, sehr geordnet ablief. Aber es war einfach ein Interesse da und ich möchte vielleicht das Stichwort Pizza, was vorhin schon mal viel aufgreifen, auch an dem Verhandlungstag sind ständig Pizza-Lieferanten vorgefahren und haben Pizza für Rainer W. bringen wollen. Also offensichtlich haben da die Menschen angerufen und haben gesagt, Justizgebäude in der Förderstraße, Rainer W. möchte 40 Pizzen haben, wie auch immer. Und dann kam also ständig Pizza für Rainer W. Also dieser merkwürdige Gag, so möchte ich es mal nennen, der schon mal 2016 in dem Verfahren eine Rolle gespielt hat, den hat man hier auch weiter fortgesetzt.
Was sind denn das für Menschen? Also was für Menschen standen da vor Gericht an? Muss ich mir die jetzt, genauso wie Frau Löw, ich möchte damit niemanden diskriminieren oder irgendwas, muss ich mir die jetzt auch alle als langhaarige Metal-Fans in zu weiten T-Shirts vorstellen? Was sind das für Menschen? Kann man die irgendwie charakterisieren?
Überhaupt nicht. Also ich versuche es mal, ist natürlich immer schwierig, wenn man eine Gruppe beschreibt, da mag es auch Ausnahmen geben im Einzelfall, aber insgesamt, es waren ganz überwiegend Männer, ich müsste jetzt nachdenken, ob überhaupt eine einzige Frau dabei war, vom Alter her so 25 bis 30 Jahre, vielleicht auch sogar teilweise noch jünger, es sind ja auch viele Jugendliche, die da immer mal wieder auftauchen, Heranwachsende, anständig gekleidet, das, was anständig gekleidet ist, ist natürlich immer eine Ansichtssache, aber Hemd, Sakko, Jeans, also ich habe schon Leute erlebt, die ganz anders zu Gericht gekommen sind. Die haben sich auch sehr ruhig verhalten, es gab auch während der Verhandlung keine Tumulte oder Zwischenrufe, es gab so leichten Applaus, als dann dieses Urteil verkündet wurde, aber das war insgesamt eine Gruppe junger Männer, die da letzten Endes zu dieser Verhandlung kommen wollte.
Zu der Verhandlung ist es gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, denn ich war selbst auch nicht vor Ort, weil Rainer W. einen vorher ihm vorgeschlagenen Deal abgelehnt hat. Ist das richtig? Das Gericht hat ihm vorgeschlagen, dass man sich verständigen könne, obwohl er ja schon Straftaten begangen hat, während er auf Bewährung war. Korrekt?
Genau, es war so, dass eine Verhandlung in Neustadt stattgefunden hatte, die war auch, hatte kein öffentliches Interesse hervorgerufen, denn das war ohne Zeugen. Man hat erst mal versucht, sage ich mal, die Sache mit ihm sozusagen zu besprechen. Das sieht ja die Strafprozessordnung auch vor, eine sogenannte Verständigung. Früher hat man das Deal genannt, jetzt ist es kein Deal mehr, sondern tatsächlich im Gesetz geregelt als Verständigung. Und diese Möglichkeit haben wir hier zunächst mal versucht. Er steht ja unter laufender Bewährung oder stand während der Straftaten unter laufender Bewährung und natürlich tritt so ein gewisser Automatismus ein. Es gibt auch da Ausnahmen. Das heißt, wenn ich schon mal eine Bewährung habe und begehe in dieser Bewährung einschlägige Straftaten, also Straftaten, die vergleichbar sind, und es war hier einfach die Bewährung wegen der gefährlichen Körperverletzung, jetzt waren wieder gefährliche Körperverletzungen angeklagt, dann gibt es normalerweise keine Bewährung mehr, außer man hat sogenannte besondere Umstände. Und da hat die Richterin, die zuständig war, ihm einfach eine Brücke gebaut und hat gesagt, okay, wenn du da wegziehen würdest und deine YouTube-Aktivitäten aufgibst oder zumindest stark einschränkst, dann ist möglicherweise nicht mehr zu erwarten, dass du weitere Straftaten begehst. Und da wäre dann auch noch die Chance auf eine Bewährung. Das war eigentlich der Sinn dieses damaligen Gesprächs. Und er hat ja dann in der Verhandlung im Oktober, am 21. Oktober auch gesagt, dass er zumindest diesen Hausverkauf jetzt angestoßen hat. Er hatte allerdings keinen Vertrag dabei, also er war auch noch nicht ausgezogen. Bei den YouTube-Aktivitäten, da hat er nur davon gesprochen, er würde irgendwas verändern. Und das war ja auch in der Gesamtschau so, dass das Gericht dann gesagt hat, okay, das sind jetzt keine besonderen Umstände, wegen derer ich dir nochmal Bewährung geben kann, sondern momentan ist die sogenannte Prognose, die mir dann auch stellen muss, also wird es weiterhin zu Straftaten kommen, noch eine negative, und deswegen konnte man auch keine Bewährung mehr geben aus Sicht des Gerichts.
Der Deal war ja auch Teil der sehr harschen Kritik von Sascha Lobo. Da wollen wir jetzt mal drauf zurückkommen. Da geht es ja jetzt in der Tat ans Eingemachten. Wir können an dieser Stelle vielleicht mal deutlich sagen, ich habe mehrfach auch Sascha Lobo zu dieser Sendung gebeten. Herr Weidner, das hatten wir im Vorfeld auch so besprochen, weil Sie auch ein Interesse daran gehabt hätten, auch eine große Bereitschaft signalisiert haben, sich mit Sascha Lobo direkt auseinanderzusetzen. Denn wie gesagt, die Vorwürfe des Spiegel-Kolumnisten gingen ja sehr weit. Ich darf hier vielleicht noch mal kurz was vorlesen. Also man kann sehen an dieser Konstellation, Herr Lobo hat erstmal eine Weile lang nicht geantwortet und dann recht kurz ausrichten lassen, dass er nicht zur Verfügung steht für ein solches Gespräch. Deswegen müssen wir jetzt, können wir ihn nur zitieren. Und das möchte ich hier einmal tun. Da schreibt er, zu Prozessbeginn hatte das Gericht W. einen Deal angeboten, der nichts war als eine Farce. Er hätte eine Bewährungsstrafe bekommen, wenn er seine Arbeit als Internet-Reizfigur ganz aufgibt. Eine Täter-Opfer-Umkehr und eine groteske Verzerrung der Realität, denn die Arbeit von W. ist es, YouTube-Filme zu machen. Eine Internet-Reizfigur ist er, weil er gegen seinen oft flehend vorgetragenen Willen von tausenden Menschenfeinden dazu gezwungen wurde. W. verdient sein Geld mit seinen Netzauftritten, er kann nichts anderes. Das aufzugeben würde ihn ins Nichts stürzen, genau dorthin, wo ihn die Hater in ihrem Vernichtungswahn haben wollen. War das ein menschenverachtender Vorschlag, Herr Weidner?
Also man muss vielleicht zunächst mal sagen, dass das inhaltlich insofern falsch ist, als zu Beginn dieser Verhandlung, über die der Herr Lobo schreibt, der war ja nicht da, nicht das Gericht eine Verständigung angeboten hat, sondern tatsächlich die Verteidigung diese Initiative gesucht hat. Und man hat dann nochmal ein Gespräch geführt, also die Initiative ging von der Verteidigung aus. Und dieser Vorschlag, den muss man einfach vor dem Hintergrund sehen, er stand unter laufender Bewährung. Die Richterin wollte ihm einen Weg aufzeigen, wie könnte es nochmal zu einer Bewährung kommen. Und die einzige Chance, die man da jetzt sah, war eben wegziehen, das YouTube-Verhalten stark verändern, um dann eben auch wieder quasi einen neuen Start hinlegen zu können und eben sagen zu können, okay, du kriegst nochmal eine Bewährung, was die absolute Ausnahme ist. Wenn jemand unter Bewährung steht, gibt es normalerweise keine zweite Bewährung. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so eine Ausnahme wollte man hier schaffen. Und da sind natürlich dann auch besondere Maßnahmen notwendig. Manche Menschen unterziehen sich dann nochmal eine Kur, manche Menschen verändern völlig ihre Lebensverhältnisse. Also das ist auch gar nichts Ungewöhnliches. Das war einfach ein Weg, den man ihm aufzeigen wollte. Und diese Brücke hat er dann nicht überschritten, weil er vielleicht auch selber gesagt hat, okay, ich lebe ja letzten Endes davon. Ich weiß im Übrigen gar nicht, das ist jetzt natürlich eine Meinungsdiskussion, ob die Hater tatsächlich wollen, dass er mit dem YouTube-Verhalten aufhört. Die wollten ihn sicher im Gefängnis sehen, das ist zumindest von einem Teil immer wieder so propagiert worden. Aber viele, hat man das Gefühl, sind auch so ein bisschen abhängig von ihm, die brauchen ihn auch, ja, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen, ob die wirklich wollen, dass er damit aufhört, das ist auch wieder die von der Frau Löw angesprochene Zivilcourage, die hier behauptet wird. Das bin ich zumindest nicht sicher, aber das ist jetzt auch nur eine Meinungsäußerung von mir.
Aber das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den Sie da gemacht haben. Also Justiz will durchaus auch erziehen oder jedenfalls zu einem gewissen Lebenswandel anregen, das passiert auch in anderen Konstellationen, wissen vielleicht auch viele nicht, dass das durchaus auch, ja, Lebenshilfe ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu viel gesagt, ne? Aber jedenfalls man auch bemüht ist, die Richterin bemüht war, ihn auf eine Spur zu lenken, die sie als etwas Sinnvolles gesehen hat.
Darf ich an der Stelle noch was ergänzen?
Gerne.
Ich war tatsächlich vor Ort, als die Richterin das vorgeschlagen hat. Und zwar bereits, als die Verhandlung, als die begann, war die ursprünglich am Amtsgericht in Neustadt an der Aisch selbst. Und da hatte man ja noch keine Zeugen geladen, sondern eben versucht, mit im Gespräch mit dem Rainer W. diesen ganzen Komplex in einem Schlag zu lösen. Also im Prinzip muss man ja sehen, die Anwohner in dem Dorf sind sauer auf die Justiz und auf die Politik, was auch immer jetzt die Politik ausrichten könnte, aber sie sind eben tatsächlich sauer, weil sie sich im Stich gelassen fühlen und der Meinung sind, ihnen wird in dem Belagerungszustand ihres Dorfes nicht geholfen. So. Und die sehen den Rainer W. natürlich auch als Mobbingopfer, sehen aber auch, dass er mit seinen Aktivitäten immer neu die Ursache setzt und die Hater ja auch anlockt. Und aus dem Grund, und dann hat er noch hohe Schulden bei der Gemeinde selbst. Da geht es wiederum um Kanalanschlussgebühren. Und aus dem Grund gab es schon früher ein Kaufangebot der Gemeinde, was das Anwesen von dem Rainer W. angeht. Und eine gewisse Bereitschaft von dem Rainer W. auch tatsächlich wegzuziehen. Und diesen Punkt hat die Richterin eben auch aufgegriffen. Also es ist nicht so, dass sie den von sich aus dem Dorf vertreiben wollte, sondern sie hat was aufgegriffen, was ohnehin schon bekannt und in der Welt war.
Und offensichtlich von seiner Verteidigung ja auch noch angeregt wurde.
Genau, da kombinierte sich das dann. Und Rainer W. selbst hat darüber fabuliert, dass er die Art und Weise seiner YouTube-Videos ja verändern könnte. Also das war alles in der Welt, das hat sich nicht die Richterin ausgedacht, sondern wie eben jetzt schon zu Recht angemerkt wurde, es wurde von der Verteidigung vorgebracht, aber eben auch von Rainer W. selbst.
Was natürlich auch noch wichtig ist, war vermutlich dafür auch, dass Rainer W. dann erstmal diese Verständigung abgelehnt hat, ist ja die Tatsache, dass er sich selbst nicht als sogenannten Bewährungsversager sieht. Dieses Wort ist ein ganz normales Wort innerhalb der Justiz, das scheint er aber sehr persönlich genommen zu haben. Also ich habe da mal in seine YouTube-Videos auch reingehört. Da ist sogar auch ein bisschen aber was dran, denn die Sozialstunden, zu deren Ableistung er zunächst verurteilt worden ist, also in den ehemaligen Verfahren aus dem Jahr 2019, glaube ich, die hat er ja teilweise wirklich nicht ableisten können, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ihn keine Einrichtung dafür aufnehmen wollte. Ist das richtig?
Ja, es ist völlig richtig. Das kam auch im Prozess tatsächlich zur Sprache. Da war der Bewährungshelfer regelrecht verzweifelt. Also der Rainer W., an der Stelle kann man ihm wirklich kein Versagen vorwerfen, kein Bewährungsversagen, wurde von keiner einzigen Institution angenommen, weil man befürchtet hat, wenn der kommt, kommen im Gefolge die Hater, kommen im Gefolge die Medien. Und das wollte man vermeiden. Und in einer gewissen Verzweiflung, es war schon fast unfreiwillig komisch, hat dann der Bewährungshelfer angeboten, der Rainer W. könnte ja auch den Hof vom Amtsgericht kehren.
Das ist in der Tat irgendwie tragikomisch. Auf der anderen Seite, wie so vieles in diesem Gesamtkomplex hat auch das wieder eine andere Seite. Ist er damals auch dazu verurteilt worden, ein Anti-Aggressionstraining wahrzunehmen? Das ist ja auch ein relativ normales Vorgehen innerhalb eines Strafverfahrens, wenn man eben einfach weiß, dass jemand sehr leicht in die Luft geht oder eine sehr kurze Zündschnur hat, wie Sie sagen, Frau Löw. An diesem Anti-Aggressionstraining hat er nicht teilgenommen. Das hat in Nürnberg stattgefunden. Und da hat er damit argumentiert, er hätte sich die Fahrt nicht leisten können. Das ist jetzt, wenn man mal ihm unterstellt, dass es zumindest in Teilen korrekt ist, dass er 6.000 Euro brutto im Monat einnimmt mit seinen YouTube-Einnahmen, ja nun auch wieder etwas merkwürdig. Also, dass man sich da dann keine Fahrt nach Nürnberg leisten kann, ist ein bisschen zweifelhaft, oder? Also auch da mal wieder zweischneidiges Schwert.
Genau, völlig richtig. Und das sind dann natürlich wieder die Anlässe, die die Hater sehr gern aufgreifen, um zu belegen, dass er eben nicht nur ein Opfer ist, sondern auch Täter. Und die Justiz an der Nase herumführt.
So, nach einem kurzen technischen Fail sind wir wieder da und hoffen, dass sich kein Nee oder kein Nerv von uns anders anhört als zuvor. Wir setzen da weiter an, wo wir waren. Und wir waren ja stehen geblieben bei der Verständigung, zu der es am Ende nicht gekommen ist, sondern Rainer W. ist verurteilt worden. Und zwar zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren, die eben nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Wegen mehrfacher Beleidigung, wegen gefährlicher Körperverletzung in 2 Fällen und wegen Verleumdung und Beleidigung von Polizeibeamten. Dieses Urteil ist nicht leicht gewesen, hat die Richterin bei der Urteilsbegründung gesagt. Der YouTuber sei Täter und Opfer zugleich. Ein trauriges Beispiel dafür, welche Folgen Hass und Mobbing im Internet haben. Es gebe Menschen, die sich daran ergötzten, ihn psychisch fertig zu machen und zu provozieren, hat die Richterin kritisiert. Er begebe sich aber auch selbst immer wieder in die Schusslinie. Ich fand es eine sehr prägnante und einfache Zusammenfassung dessen, was eben so umstritten ist. Und ich finde es sehr spannend, in dieses Urteil mal reinzuschauen, weil eigentlich ich finde, dass sich in dieser Urteilsbegründung genau diese Zwiespältigkeit sehr wohl findet. Und dass der Vorwurf, den unter anderem Sascha Lobo, du hast es schon erwähnt, Corinna, massiv erhoben hat, dass dieses Urteil quasi ein Mobbing fortsetzt und eine Täter-Opfer-Rolle umkehren würde, eigentlich sich schon aus dem Urteil relativ gut widerlegen lässt. Denn die Richterin hat sehr detailliert, dafür, dass es eigentlich um ja relativ geringfügige Vorwürfe geht, schulbuchmäßig alles durchgeprüft. Also sie hat bei jeder Tat geprüft, ob Rainer W. in Notwehr gehandelt hat, ob er im rechtfertigen Notstand war oder aus irgendwelchen Gründen eingeschränkt schuldfähig war. Rainer W. selbst fühlt sich ja eigentlich permanent, unjuristisch ausgedrückt, als wäre er in einer permanenten Notwehrlage. Herr Weidner, warum hat die Richterin das anders gesehen?
Die Notwehr ist ja im Gesetz geregelt und da gibt es einfach bestimmte Voraussetzungen, nämlich man braucht einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Und daran scheitert es eigentlich schon in allen Fällen, denn es waren ja Beleidigungen. Das soll die Beleidigung nicht gutheißen, aber so eine Beleidigung kann man dann nicht dadurch abwehren, dass man irgendwie Minuten später nach unten geht und jemanden vielleicht mit einer Taschenlampe ins Gesicht schlägt. Im Übrigen fanden die Straftaten überwiegend außerhalb des Grundstücks statt. Sonst könnte man noch vielleicht drüber reden, dass hier ein Hausfriedensbruch abgewehrt werden soll, sondern es waren Schläge durch den Zaun hindurch. Und an diesem gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff hat es einfach aus Sicht der Richterin, und die hat es ja sehr ausführlich dargelegt, jedes Mal gefehlt. Hinzu kommt, dass man auch sagt, wenn man staatliche Hilfe in Anspruch nehmen kann, also wenn man die Möglichkeit hat, und da kann auch drunter fallen, wenn man die Polizei ruft und die zeitnah kommt, dass auch dann keine Notwehr quasi vorliegt. Also auch das hat die Richterin hier geprüft. Das muss man ja auch sagen, es kommt ja täglich, das haben wir schon besprochen, zu Provokationen und die Polizei kommt sehr, sehr oft und hilft dann dem Rainer W. auch. Und aus diesem Grund liegt hier eben einfach keine Notwehr vor. Also es scheitert schon am gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Wenn, wäre es aber noch zusätzlich nicht erforderlich, weil man ja einfach staatliche Hilfe in Anspruch nehmen kann und sagen kann, da stehen 2 Typen auf der Straße, die mich gerade aufs Übelste beleidigen. Das ist eigentlich gar kein Problem, da jemanden zu rufen. Und ich lege Wert drauf, dass über 150 Verfahren bei der Staatsanwaltschaft gewesen sind.
150 Verfahren.
Die führen nicht immer gleich zu einer Anklageerhebung oder zu ähnlichen Dingen. Es sind sehr viele Jugenddelikte dabei. Da gibt es ja dann verschiedene Arten, wie man das erledigen kann, zum Beispiel mit einer richterlichen Ermahnung. Viele Verfahren werden dann auch abgegeben. Da kommt es immer auf den Wohnsitz an. Aber wir haben auch Verurteilungen. Also die gleiche Richterin hat beispielsweise einen Angeklagten zu 9 Monaten Freiheitsstrafe, allerdings mit Bewährung. Da waren eben die Voraussetzungen noch andere verurteilt. Also es ist keineswegs so, dass diese Menschen völlig straffrei ausgehen, sondern Justiz verfolgt eben Straftaten, wenn sie begangen werden. Und das ist völlig egal, ob durch Rainer W. oder durch irgendwelche Antifans. Straftaten müssen verfolgt werden. Und
wenn keine Notwehr vorliegt, kann man eben auch keine Notwehr annehmen. Das wäre Rechtsbeugung.
Also wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Das heißt, diese Hater wurden auch in vielen Fällen angeklagt. Die wurden zum Teil auch verurteilt. Das wurde aber natürlich medial überhaupt nicht kolportiert, weil das ja im Prinzip nicht relevant ist. Das hat auf Deutsch gesagt keiner mitbekommen, richtig? Und dadurch entsteht auch dieses Gefühl, dass der Drachenlord quasi jetzt der angeklagte Täter ist, während den Hatern nichts passiert.
Genauso ist es. Das wurde medial überhaupt nicht begleitet. Also es wurde das eine Verfahren begleitet, von dem die Frau Löw schon gesprochen hat, von dieser mehrjährigen Haftstrafe aus dem Jahr 2016.
Weil er da das SWAT-Team hingeschickt hat.
Genau.
Das haben wir, Entschuldigung, vorhin leider offen gelassen. Ne? Vielleicht um das einmal deutlich zu sagen, den Fall, den Frau Löw am Anfang geschildert hat, wo es um den Swatting-Vorwürfe geht, wo sie Herrn W. zum ersten Mal gesehen hat, das ist in einer mehrjährigen Haftstrafe für den Täter geendet. Ne? Wie viel hat er bekommen?
Über 4 Jahre damals bekommen. Da waren noch andere Straftaten angeklagt, also aus Internetbetrügereien, aber... Und das war eine ganz markante Geschichte, an die ich mich auch sehr, sehr gut erinnere. Ich habe auch diesen Fall schon begleiten dürfen als Pressesprecher. Der Richter hat damals in der Urteilsbegründung ganz massiv diese Spotting-Vorwürfe ins Zentrum gestellt. Ich erinnere mich sogar an die Einzelstrafen. Das waren einmal, der hat insgesamt 4-mal die Feuerwehr ausrücken lassen zu dem Rainer W., weil das natürlich auch wahnsinnig lustig ist, in Anführungszeichen jetzt gesetzt, wenn der gerade auf YouTube ist und plötzlich kommt die Feuerwehr. Und da gab es Einzelstrafen von 6 Monaten einmal und 3-mal 5 Monaten. Das sind sehr, sehr hohe Strafen für diese Swatting-Aktionen. Das ist ja nur ein Missbrauch von Notrufen. Und da ist der Strafrahmen schon sehr niedrig. Also da hat der Richter richtig reingegriffen, weil er das eben auch schon als Form des Mobbings damals empfunden hat. Und dann muss man natürlich jetzt sagen, die anderen Hater, da ist es schlicht so, da sind sehr, sehr viele Jugendliche dabei, werden nach Jugendrecht auch abgeurteilt. Das sind ja teilweise nicht öffentliche Strafverfahren. Und das ist, denke ich, der Grund, warum das Ganze bislang in der öffentlichen Betrachtung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also man spricht immer nur von der Verurteilung gegen Rainer W., weil das natürlich auch medial teilweise abgefeiert wurde von Leuten, die das ja genau darauf angelegt hatten, also nicht medial, sondern einfach im Internet. Und diese anderen Verurteilungen sind nicht zur Sprache gekommen und die fehlten mir auch so ein bisschen in der Kommentierung, die dann nach dem Urteil teilweise eben ja hier erfolgt ist.
Das ist ein wichtiger Hinweis, aber ich glaube, das muss man vielleicht auch noch mal einmal deutlich erklären, weil also diese ganze psychische Belastung, die Herr Lobo ja auch hervorgehoben hat, die das Gericht keinesfalls ignoriert hat, sondern ganz dezidiert geprüft hat, einmal in der Notwehr, in der Frage, hat da eine Notwehr vorgelegen und dann später nochmal bei den Strafmilderungsgründen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber man muss vielleicht einmal nochmal das genau erklären, weil ich interessant fand, ich habe auch beim Lesen das Gefühl gehabt, das wird natürlich alles sehr nüchtern abgehandelt. Ne? Das wird, wie es im juristischen Urteilsstil ja auch notwendig ist, natürlich auch nicht emotional besonders empathisch dargelegt. Und ich glaube, das, was Leute wie Sascha Lobo daran kritisiert haben, ist, also ich weiß gar nicht genau, was eigentlich Herr Lobo wollte, das hat er nicht dezidiert gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er wollte, dass es eine Bewährungsstrafe wieder gibt oder ob nicht doch eher ein Freispruch dabei rauskommen sollte, seiner Ansicht nach. Aber um das einmal deutlich zu sagen, also auch selbst eine psychische Belastung, die so dramatisch ist, wie sie wahrscheinlich im Fall von Rainer W., die über Jahre hinweg war, wo sich irrsinnig viel aufgebaut hat, kann im Strafverfahren aber nur an diesen beiden Stellen eine Rolle spielen, nämlich bei der Notwehr und dann später auch bei den Strafmilderungsgründen. Oder gibt es da irgendeine andere Möglichkeit, die das Strafverfahren lässt?
Das Strafverfahren ist ja ein sehr stringentes Verfahren und es lässt aus meiner Sicht tatsächlich kaum Möglichkeiten zu, sowas zu berücksichtigen, wenn es keine Notwehr ist. Das hat die Kollegin ausführlich geprüft. Dann kann man es in der Strafzumessung berücksichtigen, wenn das Ganze dazu führt, dass man vielleicht vermindert schuldfähig wäre, aber auch mit dem Thema hat es sich ja auseinandergesetzt, dann könnte man das auch berücksichtigen. Und natürlich kann man, wenn man jemanden Bewährung gibt, ihm Hilfe geben. Und das ist ja auch versucht worden bei der ersten Bewährungsstrafe, beispielsweise mit einem Bewährungshelfer. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten, es wurde ja auch von einem Justizversagen gesprochen, die Justiz kann eigentlich nur im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Dinge tun und nicht irgendwie daneben noch irgendwie helfen. Was aus meiner Sicht, den Aspekt möchte ich schon noch einführen, man hier beachten muss, keiner der Fälle des Cybermobbings, bis auch vielleicht diese Swatting-Anrufe, war bislang Gegenstand. Also weder sind Äußerungen von dem Rainer W. In irgendeiner Form, die ja teilweise auch strafrechtlich relevant gewesen sein könnten, noch von den Hatern verfolgt worden sind. Wir haben hier quasi ein Cybermobbing, das zum Realmobbing geworden ist. Und diese Realmobbing-Fälle, also dieses Treffen vor Ort, das sind die Dinge, die wir jetzt letzten Endes als Thema haben. Das ist Thema Cybermobbing. Da könnten wir lang drüber diskutieren. Was hat die Justiz da überhaupt für Möglichkeiten, dass wir da auch Grenzen haben, dass wir da auch Schwierigkeiten haben, dieses ganze Hate Speech überhaupt in den Griff zu bekommen? Da wird sich sehr bemüht und da schafft man auch neue Normen. Wir können ja auch immer nur die Gesetze anwenden, die uns zur Verfügung stehen. Ja, nulla pöna sine lege. Das ist sicherlich ein ganz großes Thema und dass da vielleicht auch Dinge geändert werden müssen, dass man das kritisieren kann, das ist, sehe ich genauso. Aber wir haben hier Real-Mobbing-Fälle vor der Tür und jemanden, der auf diese Fälle reagiert, in einer Art und Weise, die dann leider strafrechtlich relevant wird. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als hier auch diese Straftaten zu verurteilen. Und zwar so, wie man jeden anderen auch verurteilen würde. Aber, das haben Sie schon angesprochen, in der Strafzumessung kann man da natürlich auch berücksichtigen, dass eben vorher Provokationen stattgefunden haben. Und das hat die Richterin getan. Ich habe das Urteil vor mir, da heißt zum Beispiel, die Provokationen der Geschädigten überschritten selbst die Grenze zur Strafbarkeit. Also sie haben sich selber strafbar gemacht. Und zielten in menschenverachtender Weise ganz bewusst auf die persönlichen wunden Punkte des Angeklagten. Also selbst in der, wie Sie gesagt haben, von Lorenz nüchtern gehaltenen Urteilsbegründung kommt doch nochmal das sehr deutlich zum Ausdruck, dass die Richterin das hier sehr wohl gesehen hat, dieses Mobbing, das man eben gegenüber dem Rainer W. auch begangen hat.
Ich würde sogar Corinna an dieser Stelle widersprechen wollen, weil sich ja im Urteil sogar die Formulierung findet, dass Rainer W. sich hinreißen ließ, ist unabhängig von der dogmatischen Frage der strafrechtlichen Rechtfertigung menschlich nachvollziehbar. Ich finde, das ist sogar für ein juristisches Urteil, ist es quasi ein emotionaler Ausbruch. Und ich finde einfach diesen Vorwurf.
Muss man vielleicht erklären, in der Juristenwelt schon, aber natürlich auf der Straße würde man das anders sehen. Ne? Das ist schon alles sehr nüchtern gehalten. Ich will das auch überhaupt nicht kritisieren, aber das sprang mir so ein bisschen ins Gesicht, wo ich das einfach das Gefühl habe, das muss man vielleicht nochmal, da muss man nochmal einen Schritt zurücktreten und das nochmal erklären. Aber das haben Sie jedenfalls jetzt wunderbar
gemacht. Sie haben
es gerade
schon angedeutet, Herr Weidner. Es wurde ja durchaus auch eine eingeschränkte Schuldfähigkeit überprüft. Frau Löw hat es schon gesagt. Also Rainer W. hat die Sonderschule abgeschlossen und es gab wohl offensichtlich sogar mal ein gutes Gutachten, das erstellt worden ist in der Überlegung, dass er möglicherweise unter Betreuung gestellt werden muss. Dazu kam es aber nicht. Und die Richterin hat eben jetzt gesagt, naja, wir brauchen nicht nur keine Betreuung, sondern eine Intelligenzminderung kann zwar grundsätzlich zu einer eingeschränkten Schuldfähigkeit führen, aber eben nur in dem Fall, dass man wirklich von einer erheblichen Intelligenzminderung zum Beispiel sprechen würde. Und dafür gibt es jetzt bei Rainer W., glaube ich, keine Anhaltspunkte, die da auch nur irgendwie in die Nähe gekommen wären. Ist das richtig?
Also zumindest aus Sicht der damaligen Hauptverhandlung gab es keine Anhaltspunkte, ein Gutachten jetzt zu erholen. Man hat den Rainer W. ja auch in der Verhandlung erlebt. Es ist durchaus so, dass der seine Dinge auch zum Ausdruck bringen kann. Der Anwalt hatte ja für ihn das Geständnis abgegeben. Das hat er noch so ein bisschen relativiert. Dann gab es nochmal ein Gespräch. Er hat auch ein sehr, aus meiner Sicht, kluges in der Situation letztes Wort gesagt und auch von den Formulierungen her. Also es gibt jetzt keine Anhaltspunkte, dass man hier von der verminderten Schuldfähigkeit bei den Straftaten auch ausgehen kann. Ob man jetzt in der Berufungsverhandlung, die ja dann im März in Nürnberg stattfinden wird, möglicherweise auch in die Richtung nochmal vertiefter guckt. Das hängt ja vielleicht auch davon ab, was die Verteidigung jetzt auch bringt dann an Angriffspunkten gegen das Urteil. Das wird man sehen müssen.
Also für die Jura-Nerds da draußen, es wurde auch geprüft, der rechtfertigende Notstand und abgelehnt nach 34 StGB, auch mit dem Argument, dass die Gefahr anders abwendbar gewesen wäre. Er hätte einfach wahlweise im Haus bleiben können und oder darauf warten, dass die ja schon gerufene Polizei eintraf. Das war immer wieder das Argument, dass er sich praktisch nicht hätte provozieren lassen müssen, dass er einfach hätte im Haus bleiben können. Und es wurde auch noch der entschuldigende Notstand geprüft nach 35 Strafgesetzbuch. Es lag aber keine Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit vor in diesem Fall. Und deshalb hat die zuständige Richterin seine Strafbarkeit bejaht und jeweils kurze Freiheitsstrafen verhängt, ist insgesamt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren gekommen und hat dann durchaus, wie ich finde, relativ ausführlich strafmildernde und strafschärfende Umstände dargelegt. Und da ging es halt eben auch schon sehr viel um diese psychische Belastungssituation, der Rainer W. seit Jahren ausgesetzt ist. Es ging auch um seine sehr besondere Persönlichkeitsstruktur, weil er eben, wie Sie vorhin sagten, Frau Löwe, relativ schnell hochgeht. Aber es ging eben auch ganz viel um die Hater, die ihn aus Sensationslust aufgesucht haben, die genau diese leichte Reizbarkeit ausgenutzt haben, um ihn zu provozieren. Und die sich ja auch widerrechtlich, zumindest in Teilen, auf seinem Grundstück befanden. Herr Weidner, es gab aber durchaus auch Gesichtspunkte, die das Gericht strafschärfend berücksichtigt hat.
Ich denke, man muss hier zwei Komplexe unterscheiden. Wir haben einmal dieses Vorgehen gegen die Hater, die ihn provoziert haben. Und da hat das Gericht sehr, sehr viele Milderungsgesichtspunkte gesehen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch diese Beleidigung gegenüber den Polizeibeamten. Und die sind nun wahrlich nicht fein, muss man ganz klar sagen. Also da wird auch in die Verbalsprache gegriffen. Und diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten tun ja nichts anderes als ihre Arbeit, fahren immer wieder raus, beschützen auch den Herrn Rainer W. Und da hat das Gericht gesagt, das ist überhaupt nicht angezeigt, auch nur in irgendeiner Art und Weise auf die Polizeibeamten, im Übrigen auch teilweise in Livestreams mit 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern loszugehen. In dem Punkt war das Gericht auch sehr, sehr deutlich, dass es eben die Punkte, wo es um Beleidigung gegenüber Polizeibeamten ging, sehr strafschärfend berücksichtigt hat. Eben die Tatsache, dass die ja nichts anderes tun als ihre Arbeit, ihm letzten Endes auch helfen wollen. Und das war, glaube ich, bei der Strafzumessung letzten Endes wesentlich gewichtiger als diese von den Hatern provozierten Straftaten.
Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Den hatte ich dem Urteil so gar nicht so entnommen. Das heißt, da die Strafzumessung, also dass die Strafe dann doch recht hoch ausgefallen ist, führen Sie durchaus auch vor allem auf die Straftaten zum Nachteil der PolizeibeamtInnen vor Ort zurück.
Man kann ja an den Einzelstrafen, die verhängt wurden, sehen, wie die Richterin das jeweils gewichtet hat. Und eine Beleidigung hat ja eine maximale Freiheitsstrafe, wenn es keine tätliche Beleidigung ist, von bis zu einem Jahr. Und da sind dann doch durchaus kurze Freiheitsstrafen verhängt worden. Da sieht man klar, diese Punkte sind bei der Strafzumessung, also oder sind sehr stark bewertet worden. Während man hingegen bei den Angriffen, das sind ja immer gefährliche Körperverletzungen, haben wir eine Mindeststrafe auch von 6 Monaten. Das darf man hier nicht vergessen, dass dann der Strafraum ganz anderer ist. Da hat man eher in die untere Region gegriffen. Also bei der Beleidigung eher so in den mittleren Bereich, was eher vielleicht sogar unüblich ist, während man bei der gefährlichen Körperverletzung sich eher am unteren Rand orientiert hat. Und da sieht man doch sehr deutlich, dass die Richterin eben dieses Provozieren, dieses Mobben stark zu seinen Gunsten berücksichtigt hat. Umgekehrt aber gab es überhaupt keinen Grund, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu beleidigen, noch dazu öffentlich und im Übrigen auch in einer sehr, sehr unangemessenen Art und Weise.
Die Richterin hat aber auch in Bezug auf die Körperverletzungen, also zum Nachteil der Hater, durchaus gesagt, dass sie berücksichtigt hat, dass der Angeklagte von dieser Hater-Szene auch lebt, weil davon eben seine Reichweite bei YouTube quasi, die ist fast, also sagen wir mal zumindest in ganz weiten Teilen, auf diese Hater-Szene zurückzuführen. Wir haben das vorhin schon besprochen. Frau Löw, Sie sagten auch schon, es gibt eigentlich maximal einen kleinen Teil von ihm positiv gestimmten Followern. Es gibt aber einen ganz, ganz großen Anteil dieser großen Reichweite, die eben dann dazu führt, dass Werbung geschaltet wird und dass man davon leben kann. Das sind die Hater. Und das hat die Richterin schon berücksichtigt, auch strafschärfend, dass der Angeklagte sich dessen sehr bewusst ist, dass er von dieser Aufmerksamkeit durch diese Szene nicht nur profitiert, sondern dass er davon sogar finanziell lebt.
Genau. Darf ich darauf noch eine Antwort geben? Ich bin der Auffassung, dass man genau an dem Punkt, wie Rainer W. mit den Polizisten umspringt und zu welchen Ausfällen verbaler Art er sich da hinreißen lässt, ganz gut sehen kann, wie er auch tickt. Also erstmal geht er davon aus, dass ihm so eine Art 24-Stunden-Polizeischutz auch zusteht. Also der behandelt ja tatsächlich die Polizeiinspektion wie seinen privaten Sicherheitsdienst. Und wenn die nicht im 0,0 angerückt sind, dann tobt und schimpft er und halb YouTube schaut dann zu. Und man kann jetzt natürlich sagen, dass man nach jahrelangem Mobbing gereizt ist, ja. Geben wir das mal auf.
Ja, verzweifelt. Oder, also gereizt klingt jetzt
wahrscheinlich. Naja, ich glaube, er ist beides.
Niedlich.
Also ich glaube, er ist tatsächlich beides. Er ist wütend gereizt und er ist verzweifelt. Aber ob man daraus jetzt eine Rechtfertigung ableiten muss, dass man unbedingt weitermachen muss in seinem Tun, weil die Polizei mit 50 Mitarbeitern sozusagen immer Gewehr bei Fuß steht, wenn er was braucht, das ist schon auch grenzwertig. Und an der Stelle, sagte auch mal sein Bewährungshelfer, würde sich Rainer W. längstens in dieser Opferrolle auch eingerichtet haben, weil er sich in dieser Rolle dann aus der Verantwortung auch rausnehmen kann. Ja? Und man merkt parallel, dass seine Zugriffszahlen hochgehen, wenn er besondere Ausfälle zum Besten gibt. Also wenn er rassistisch sich äußert, antisemitisch oder frauenfeindlich oder über Sex mit Tieren spricht, das ist alles nicht schön. Aber da steigen natürlich seine Zugriffszahlen, da empören sich die Hater an der Stelle und die Spirale dreht sich noch schneller. Und er fühlt sich dann als Opfer. Aber man sieht eben, dass er sich an der Stelle auch dieser Zugriffszahlen natürlich bedient. Also dass diese Empörung, die er erzeugt, sozusagen Teil von seinem Geschäftsmodell wird.
Ich könnte das auch für den Cyberbereich komplett nachvollziehen, aber es ist ja immerhin noch was anderes, da reinzuklicken und quasi die Klickzahlen zu generieren, Teil dieser Gruppe zu sein, die da reinklickt und dann auch dafür sorgt, dass er ordentlich Werbeeinnahmen bekommt. Aber auf der anderen Seite finde ich es schon noch interessant und ein Phänomen und ehrlich gesagt auch wirklich hanebüchen, dass es über Jahre hinweg nicht möglich ist, die Leute von diesen Pilgertouren zu seinem Haus zurückzuhalten. Warum, da würde ich vielleicht Sascha Lobo durchaus recht geben, zu sagen, warum versagt der Staat denn
aber
da?
Aber was sind denn die Optionen? Also wenn ich das richtig weiß, dann wurden ja durchaus schon auch Maßnahmen ergriffen vor Ort. Es gab ja so eine Art Bannmeilen und so weiter, an die genau. Sich die Menschen nicht gehalten haben. Oder ich weiß nicht, Frau Lüfter, da sind Sie jetzt wirklich lokal sehr gut informiert. Da hat ja die Polizei durchaus Dinge versucht, oder?
Ja, also ich bin völlig bei Ihnen. Was sind denn die Optionen? Der Ort hat eine Allgemeinverfügung erlassen. Da darf sich niemand, da dürfen sich nicht mehr als 9 Leute versammeln. Das ist ja schon mal eine harte Maßnahme.
In Corona-Zeiten vielleicht weniger, aber früher.
Ja. Aber genau, hält sich keiner
genau.
dran, ne?
Aber
es hält sich doch keiner dran, oder?
Naja, dann kommt die Polizei, es werden Platzverweise erteilt, es werden Ordnungsgelder verhängt. Auch in Corona-Zeiten pilgern da Menschen noch hin, verstoßen natürlich gegen die Hygieneauflagen. Auch da werden Ordnungsgelder verhängt. Es wird natürlich gehandelt. Die Justiz, auch das haben wir schon besprochen, klagt, hat ja nicht nur den Rainer W. angeklagt, sondern auch eine Reihe von Verfahren gegen Hater geführt, über die dann natürlich nur die lokale Presse berichtet. Mhm. Klar, dafür reißt kein überregionales Medium an, ist auch nachvollziehbar. Nur es kommt dann eben ein anderes Narrativ in die Welt. Die Erzählung, dass nur der Rainer W. strafverfolgt wird. Und das ist so unzutreffend. Die Medien, also wir haben für unser Verlagshaus irgendwann begonnen, ihn abzukürzen, ihn nicht mehr mit vollem Namen zu nennen. Ich frage mich jetzt auch tatsächlich, was mehr hätte denn geschehen sollen? Also es wurden beispielsweise auch Versuche unternommen, mit ihm zu sprechen, also von gänzlich unbeteiligten Personen im Sinn einer versuchten Vermittlung. Auch die sind gescheitert, weil er, wie gesagt, beim geringsten Anlass auch in die Luft geht, der Rainer W.
Richtig, aber offensichtlich scheint jetzt auch diese Strafverfahren gegenüber den Hatern nicht zu einer abstreckenden Wirkung zu kommen.
Offensichtlich nicht. Ne? Aber ich frage mich auch tatsächlich, wenn man von einem Versagen spricht, der Allgemeinheit, der Justiz, der Medien, der Polizei, der Ordnungsbehörden, welche Handlungsoptionen hätten wir denn?
In der Tat, ich frage mich das auch so ein bisschen, zumal dass man das ja durchaus auch mal öffentlich-rechtlich denken könnte und sich fragen könnte, wer ist denn hier eigentlich der Störer? Ne, sind die Hater die Störer? Ist vielleicht auch Rainer.
Ja, sie sind es definitiv auch. Also ich glaube, daran gibt es keine
Zweifel. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Hater sind auf jeden Fall Täter, so. Ne? Strafrechtlich gesehen, öffentlich-rechtlich gesehen sind sie Störer. Man könnte vielleicht das auch mal durchaus weiterdenken und sich fragen, ist denn Rainer W. nicht derjenige, der dadurch, dass er immer weitermacht und die Spirale zumindest mal nicht runter eskaliert, ich formuliere das mal freundlich, derjenige, der für eine dauerhafte Störung immer wieder sorgt. Und ich meine, viel mehr als die polizeibehördlichen Behörden vor Ort machen, kann man, glaube ich, nicht tun. Vor allem, weil wir ja nicht davon sprechen, dass das alle 3 Monate mal passiert, sondern täglich. Also noch mehr als Allgemeinverfügungen zu erlassen oder so, da sehe ich einfach nicht, was der Staat mehr tun könnte. Ich sehe da eigentlich kein echtes, massives Staatsversagen.
Herr Weidner, haben Sie noch Ideen, was der Staat da tun könnte?
Also, was ich vielleicht noch zunächst mal ergänzen möchte, ganz viele Personen, die jetzt gerade auch bei diesen Straftaten beteiligt waren, waren alkoholisiert. Also man hat oft diese Geschichte gehört, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Neustadt und dann fährt man dann nachts um, also was ich was noch mit Zucken und läuft dann allen Ernstes, ist es auch nochmal eine ganze Ecke weiter weg, ich will den anderen Ort jetzt nicht nennen, läuft dann auch nochmal eine ganze Ecke, bis man tatsächlich da ist, an der Stelle ist, an der Rainer W. wohnt. Und das macht, also Kilometer weit muss man da noch laufen und trotzdem machen die Leute das. Und wenn natürlich der Alkohol vielleicht die Vernunft ausschaltet, dann ist es natürlich auch schwer mit staatlichen Maßnahmen. Die machen das dann trotzdem. Wir haben auch noch Ordnungswidrigkeiten, wir haben sogar Zivilrechtsurteile, weil dann Dinge kaputt gemacht worden sind. Und mehr kann jetzt A, die Justiz nicht tun. Die Stadt, die Gemeinde hat versucht, mit der Allgemeinverfügung zu reagieren. Ich sehe eigentlich kaum Möglichkeiten und das war vielleicht auch so die Idee der Kollegin, die da mal gesagt hat, Mensch, der einzige Weg ist, er zieht weg. Es ist ja auch eine unendliche Spirale, wenn das so weitergeht, wird das ja nie aufhören. Das spürt man ja, die Urteile gegen Hater, das sind immer nur singulär, das ist eine Strafe, die nimmt man halt mal mit, da kommt man nicht nochmal hin. Wenn man nochmal hinkäme, würde man tatsächlich auch ohne Bewährung bekommen, aber das nächste Mal kommt der Nächste und die Nächste vielleicht auch.
Also es sind keine Wiederholungstäter, das ist ja vielleicht auch wichtig. Also es gibt nicht immer wieder die gleichen Leute, die bei Ihnen aufschlagen, denn dann würden die auch hinter Gitter kommen, sondern das sind immer wieder neue, die da heranwachsen.
Oder mir ist kein Fall eines Wiederholungstäters, einer Wiederholungstäterin bekannt, sondern es ist tatsächlich so, es sind immer wieder neue, die dann ihre Erststrafen kassieren, teilweise im Jugendrecht noch unterwegs sind und dann kommen die Nächsten. Das ist vielleicht auch Teil dieses Drachen-Games, das die ja auch spielen, dass man ihn immer wieder neu provoziert, durch andere provoziert, dass man vielleicht auch Dinge bewusst in Kauf nimmt. Und deswegen ist es eine unendliche Spirale. Der einzige Ausweg scheint tatsächlich zu sein, und das hat ja auch die Gemeinde, man darf ja nicht vergessen, dieses Haus kaufte jetzt die Gemeinde, wenn man die Bilder sieht, also ich war da noch nie, das schaut jetzt nicht so aus, als würde man, als wäre das ein Filetstück, das sich die Gemeinde jetzt da quasi erworben hat, sondern es schaut vielleicht auch so einfach aus, wir versuchen alles, um das irgendwie zu lösen, man sieht das Problem, es ist ganz schwer, man kann ihn ja jetzt nicht einfach entfernen. Ja.
Wie reagieren denn die Hater, die dann verurteilt werden? Zeigen die sowas wie Reue? Verstehen die, dass das, was sie da machen, wirklich nicht nur grenzwertig ist, sondern auch wirklich Grenzen überschreitet und blankes Mobbing ist?
Nein, sie verstehen es nicht. Also wir hatten in der Hauptverhandlung ja 2 der verurteilten Hater als Zeugen. Die hatten bereits Strafbefehle kassiert und konnten dann also als Zeugen zur Verfügung stehen, weil sie sich selbst ja nicht mehr belastet haben. Und die haben jetzt nicht von Reue geplagt, sind die nicht aufgetreten, sondern es waren 2 Medizinstudenten, die am Weihnachtsmarkt sich vorher Mut angetrunken haben, sich über die antisemitischen und frauenfeindlichen Ausfälle des Rainer W. unterhalten haben, nach mehreren Glühweinen und Bier mutmaßlich konstruktiv unterhalten haben. Dann sind sie mit dem Zug rausgefahren, das haben die beschrieben und haben als im Zeugenstand immer wieder betont ihren Akt der Zivilcourage, den sie darin sehen.
Und was hat die Richterin da gemacht? Weil ganz ehrlich, das darf man denen ja auch nicht durchgehen, das ist Selbstjustiz. Wir hatten es vorhin schon.
Die hat an der Stelle in einer sehr massiven Art und Weise nachgefasst. Es steht ja auch im Übrigen im Urteil, dieser Passus, da gibt es von Schönreden die Rede, also das. Ich habe das noch selten erlebt, dass eine Staatsanwältin, eine Richterin auf Zeugen, in Anführungszeichen, so massiv dann auch losgegangen ist, jetzt vielleicht übertrieben, aber so massiv nachgefragt wird. Es kam deutlich zum Ausdruck, dass man da überhaupt kein Verständnis hat. Die Richterin hatte sich in der Urteilsbegründung, also in der mündlichen Begründung, nochmal deutlich emotionaler geäußert, als es jetzt in der Papierform ist und hat da tatsächlich eben auch davon gesprochen, dass sie das eben alles als menschenverachtend erfindet, dass sie kein Verständnis hat, sie hat sogar eine Vorrede gehalten, hat gesagt, das macht sie normal nie, aber hier wird sie mal was sagen und hat auch ja mit den Worten dann geendet, ich tue das nicht gerne, ich mache schlicht meine Arbeit, sie haben Straftaten begangen und ich kann da jetzt ein anderes Gesetz für sie anwenden und das alles bringt schon zum Ausdruck, dass also von Seiten der Richterin, und das war in der ganzen Verhandlung zu spüren, null Verständnis für, in irgendeiner Form für diese Hater-Szene vorhanden ist.
Ich tue mich ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen schwer damit, dass wir jetzt auch in diesem Gespräch eigentlich nicht mal deutlich sagen, also wir sagen deutlich, dass die Hater Täter sind. Ich glaube, da sind sich alle einig. Die Frage ist ja aber, die auch Sascha Lobo für sich sehr eindeutig behandelt hat, ist Rainer W. nur ein Opfer oder ist auch Rainer W. auch ein Täter? Das ist ja jetzt sozusagen die Frage, an der sich alles entzündet hat. Denn ich glaube, alle sind sich einig, dass Rainer W. ein Opfer ist und zwar von grauenvollem Mobbing, nicht nur Cybermobbing, sondern auch vor Ort. Ich glaube, jeder Mensch kann auch nachvollziehen, dass man hochgeht, aber er hat eben ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Und das nicht nur, weil er einmal diesen kolossalen Fehler gemacht hat, seine Adresse zu nennen und zu sagen, dann kommt doch vorbei und ich zeig's euch sozusagen, sondern weil er ja auch immer weitermacht. Und das ist ja auch das, was im Urteil steht, das ist das, was die Richterin ihm angeboten hat, bei dem Versuch einer Verständigung. Wäre es denn nicht einfach sinnvoller, das Ganze zu lassen und die Spirale der Gewalt nicht immer weiter anzuheizen? Und ich persönlich aus meiner Sicht meine eigentlich, dass dieser Aspekt gerechtfertigt ist. Und das ist so einfach zu sagen, Rainer W. ist ein Opfer, das hier fies gemobbt wird, schlicht nicht ist. Denn es sind zwei Aspekte. Einmal hat er die Geister, die ihn jetzt heimsuchen, selbst gerufen, als er 2014 gesagt hat, kommt doch her. Und er ruft sie jeden Tag wieder oder zumindest mit jedem Internetvideo wieder. Oder wie sieht das hier die Runde?
Ich bin bei Ihnen. Also ich bin auch der Auffassung, es kann einem passieren, in einem Akt der Entgleisung zu schreien, kommt doch. Aber letztlich wiederholt das ja immer wieder. Also er setzt immer wieder neue Anlässe, weil er ja auch nicht möchte, dass dieses Spiel endet.
Aber Entschuldigung, trotzdem muss da niemand anreisen. Das vielleicht auch nochmal deutlich gesagt. Ja? Und dass da Medizin Studenten anreisen. Und ob die alkoholisiert sind oder nicht, das finde ich einfach nochmal skurril. Also normalerweise, man guckt sowas und schaltet doch ab. Also was geht in diesen Hatern vor, dass sie nicht nur dranbleiben, sondern auch noch hinfahren?
Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, aus meiner Sicht.
Doch.
Nee, also weil dass die Hater sich strafbar verhalten, sich völlig unmenschlich verhalten und dass sich da ein Mob zusammenrottet, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, inwiefern Rainer W. dazu etwas beiträgt. Und das soll diesen Mob in keiner Weise entlasten.
Es klingt mir nur so ein bisschen zu zwangsläufig, so nach dem Motto, er sagt, kommt doch her, dann darf man sich nicht wundern, dass sie kommen. Also ich wundere mich darüber trotzdem. Das wollte ich nur einmal deutlich sagen.
Okay, ich setze nochmal neu an, weil ich natürlich nicht die Meinung vertrete, wenn man einmal sagt, kommt doch, dann ist man auch selber schuld und dann ist es auch gerechtfertigt. Also das so will ich nicht verstanden.
Pia nickt, das genau, siehst du auch so.
Genau. Also so will ich auch nicht verstanden werden. Ich erinnere mal an einen anderen Fall, der schon sehr viel länger her ist, Fall Theresa. Das war, als Facebook aufkam, ein Mädchen, das irgendwie einen falschen Haken gesetzt hat und halt Deutschland zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen hat, wenn Sie sich zurückerinnern. Ja. Ich glaube, das war in Hamburg.
Genau.
Das Ergebnis war ein verwüstetes Elternhaus, ein verwüsteter Garten und alles andere als eine schöne Geburtstagsfeier. Ich würde jetzt aber nicht sagen wollen, dass es eine Parallele zwischen diesem Mädchen und dieser, sozusagen, da ist ja auch die Cyberwelt übergesprungen in die Realität. Ich würde da keine Parallele zu Rainer W. ziehen wollen, weil er, und deshalb sagte ich, er wiederholt es ja ständig und er generiert ja daraus auch für sich sozusagen Manna, dass da gekommen wird. Er hat sich, wie das eben sein Bewährungshelfer auch formuliert, in dieser Opferrolle eingerichtet, weil er monetär, aber auch emotional von dieser Aufmerksamkeit profitiert. Und die Eigenanteile, damit bin ich bei Frau Lorenz, er sieht seine Eigenanteile nicht.
Diesen Eindruck hat man sehr stark, wenn man ihm zuhört. Das sehe ich auch so. Er betont immer sehr stark, dass er ein Opfer von Mobbing ist und schon immer war, dass er schon in der Schule gemobbt worden ist und so und nimmt halt deshalb unter diesem etwas sich suhlen in der Opferrolle auch diesen polizeilichen Schutz mit einer Selbstverständlichkeit in Anspruch, die einem schon so ein bisschen merkwürdig aufstößt. Jedenfalls geht mir das so.
Na, aber dann wiederum ist das in der Tat eine Selbstverständlichkeit, ehrlich gesagt. Also, so, dass die Polizei anrückt, wenn sowas passiert.
Die Polizei muss natürlich anrücken, wenn jemand in akuter Gefahr ist. Ja. Aber wenn jemand sich permanent selbst in akute Gefahr begibt, finde ich, kann man durchaus mal nachfragen, wie weit der Staat dann auch noch irgendwie Vorwürfen ausgesetzt werden kann, wenn er nicht immer und immer und immer wieder diese Provokation mitgeht.
Die Polizei kommt ja auch, das muss man einfach betonen, und dann wird sie eben doch immer wieder auch von ihm massiv beleidigt. Das ist schon ein Punkt, den ich nicht weglassen möchte. Ich denke, die Diskussion zeigt, ich bin irgendwie bei Ihnen allen. Einmal verstehe ich absolut Sie, Frau Boutras. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man da hinfährt. Ich weiß nicht, da muss man furchtbar betrunken sein oder was auch immer. Also ich habe keinerlei Verständnis dafür. Und wenn man hinfährt, Straftaten begeht, Ordnungswidrigkeiten begeht, dann ist die Botschaft, dann wird man auch bestraft. Umgekehrt habe ich auch kein Verständnis dann für jemanden, oder vielleicht, ich kann es vielleicht nachvollziehen, vielleicht kann man sogar Verständnis empfinden, aber trotzdem kann jemand, der massiv gemobbt wird, auch nicht Straftaten begehen. Das darf er nicht und es muss bestraft werden. Und ich glaube, er hat es einfach zu einem sehr prominenten Mobbing-Opfer geschafft. Wir haben sehr viele Fälle von Mobbing auch immer mal wieder bei der Justiz, wo tatsächlich am Ende das Opfer der Täter ist. Auf dem Schulhof, ja. Da wird so lange provoziert, die Büchertasche wird versteckt und was auch immer mal. Also so kleine Nadelstiche. Und irgendwann rastet so ein Mensch mal aus und haut dann jemanden eine rein und vielleicht mit schlimmen Folgen sogar. Der landet bei uns, wird natürlich strafmildernd berücksichtigt, aber man darf, auch wenn man gemobbt wird, keine Straftat begehen. Der Punkt wäre vorher anzusetzen, wie kann man verhindern, dass sowas passiert. Vielleicht kann man ja aus diesem ganzen Stück auch Dinge lernen. Sicher werden YouTuber vielleicht daraus lernen, bitte keine Adressen preisgeben. Vielleicht lernen aber auch andere Menschen. Man unterstützt ja letzten Endes jemanden, den man eigentlich ablehnt, dann wieder finanziell massiv, fast 6.000 Euro manchmal im Monat. Das ist ein erhebliches Geld, das die Hater sozusagen in die Kasse des Rainer W. spülen. Also das Ganze ist wirklich ein kaum zu fassendes Phänomen. Und das zeigt ja auch eben das Interesse, das vorhanden ist. Ich sehe auch keine Lösung. Und in vielen, um das zu sagen, hat auch der Herr Lobo mir aus der Seele geschrieben. Aber weil er halt das Problem verbalisiert hat, aber letzten Endes, dass der Rainer W. nur ein Opfer ist, das kann man nicht unterschreiben. Er ist schlicht auch Täter und deswegen ist er auch verurteilt worden und muss ja auch verurteilt werden.
Ist ja auch ein wichtiger Hinweis, ne, dass das klassisch ist für solche Mobbing-Situationen. Da ist einfach das Strafrecht natürlich auch in seinem engen Korsett gefangen, ne? Also auch Opfer, die zu Täter werden in der größten Verzweiflung, müssen sich der Verantwortung stellen. Und das wird dann auch berücksichtigt. Aber das Dilemma ist da und da kommen wir wahrscheinlich auch nicht raus, nehme ich an.
Ne? Da kommt man nicht raus, weil man kann zu jemandem eben nicht, wir hatten ja vorhin schon überlegt, was ist die Idee, Freispruch, nochmal eine Bewährung geben. Ich kann als Richterin, Richter nicht eine Bewährung geben, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen. Und das ist, glaube ich, in dem Urteil sehr eingehend begründet, warum man das hier nicht so gesehen hat. Und ich kann natürlich auch niemanden freisprechen, wenn der oder die eine Straftat begangen hat. Das ist, müssen wir uns an Recht und Gesetz halten. Alles andere wäre eigentlich eine Rechtsbeugung und das kann man, glaube ich, von uns auch nicht verlangen.
Vielleicht jetzt, wo wir doch zum Schluss kommen, würde ich mich noch interessieren, was hat denn jetzt diese massive Kritik wieder an der Richterin, an der Staatsanwältin, die ja jetzt in der Kolumne geäußert wurde von Sascha Lobo, was wiederum hat die mit diesen Personen gemacht? Wollen Sie dazu was sagen?
Also ich kann
das
vielleicht zunächst mal schlicht auf mich beziehen. Ich habe es insofern unfair gefunden, als jemand nicht da war. Viele Dinge, die die Kollegin gesagt hat und die ja genau das waren, was in dem Artikel eigentlich kritisiert wurde, dann auch nicht erwähnt wurden. Das war für mich persönlich sehr, sehr schwierig, zumal wir ja versucht haben, den Medien da wirklich sehr viel Platz zu geben und kamen auch alle rein, die reinkommen wollten. Wir haben dann sogar noch ein bisschen aufgestockt gehabt. Also das war so was, was mich persönlich auch in der Pressearbeit getroffen hat. Das Angebot war da, man konnte sich's anschauen, man konnte zuhören. Man hätte dann viele Dinge gehört, die man kritisiert hat, das nicht gesagt worden sind. Also das war was für mich persönlich. Ich weiß von der Kollegin, mit der ich natürlich danach auch gesprochen habe, dass sie das persönlich auch getroffen hat.
Also von der zuständigen Richterin?
Ja, weil sie einfach die Dinge ja in ihrer Urteilsbegründung ja wirklich sehr eindeutig, und ich habe das eigentlich noch nie so gehört, dass jemand das auch so deutlich gesagt hat, Art und Weise angesprochen hat, dass sie sehr wohl Täter und Opfer erwähnt hat und so weiter und die Dinge ja auch in ihrem schriftlichen Urteil, das ja damals noch gar nicht vorlag, meine ich sehr eingehend. Also so ein Amtsgerichtsurteil von 30 Seiten, das ist eine Seltenheit, ja, muss man klar mal sagen. Mhm. Die hat sich da wirklich Mühe gegeben, geht eben auf die Punkte alle ein und versucht eigentlich der Person, finde ich, gerecht zu werden, den Taten gerecht zu werden, prüft sogar eben den 35 StGB, Sie haben es vorhin erwähnt, eher schon fast ein bisschen ja, wissenschaftlich die ganze Sache aufgepackt, um eben zu sagen, ich will wirklich auf alles eingehen. Und dann wird man doch sehr massiv persönlich angegriffen und fehlen viele Dinge. Ich glaube, das ist auch schwer nachzuvollziehen.
Lässt man das denn so als Mensch, ich sag mal quasi in Richterrobe, tatsächlich so nah an sich heran, obwohl man doch eigentlich weiß, ganz offensichtlich, der war weder im Saal, nun ist Sascha Lobo auch Kolumnist und kein Gerichtsreporter, noch hat er sich offensichtlich mit meiner Urteilsbegründung auseinandergesetzt. Lässt man das so menschlich an sich ran?
Also ich kann das nur von mir persönlich sagen, ich ja, weil da man einfach das Gefühl hat, da fehlt so ein Stück weit Fairness. Nämlich die Fairness, jemanden zuzuhören, jemanden anzuhören, jemanden auch die Chance zu geben, sich vielleicht zu äußern. Ich bin jetzt auch ein Sprecher, der zum Beispiel immer erreichbar ist, wo man auch mal Dinge hätte nachfragen können. Und ich meine, die Justiz muss mit Kritik leben können. Und es gibt auch, wir machen auch Fehler und wir machen Dinge manchmal auch vielleicht so, dass man es nicht in der Öffentlichkeit von Anfang an nachvollziehen kann. Entweder sind die Strafen zu hoch, entweder sind sie zu niedrig. Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die wir haben. Und es gelingt uns auch nicht immer zu transportieren, warum wir was wie gemacht haben.
Aber ist die Aufgabe nicht vielleicht?
Was wir verdient haben, ist, dass man uns zuhört. Und dass bei uns auch dieses Audiator et altera pars, diesen schönen lateinischen Satz, ich finde, den hat auch die Justiz verdient.
Und ist es nicht vielleicht sogar so, dass die Erwartung, die ja häufig von der Öffentlichkeit gerade an Strafprozesse gestellt wird, dass sozusagen jetzt im Rahmen eines Strafprozesses, der sich denknotwendig nur gegen einen Angeklagten richten kann, eine komplette Aufarbeitung eines gesamten und ja auch hier sehr, sehr komplexen Systems erfolgt? Diese Erwartung, die kann man doch eigentlich als Strafrichterin oder Strafrichter gar nicht erfüllen. Wir haben es schon angesprochen, ich habe einen Angeklagten auf der Anklagebank sitzen, ich habe eine Tat, in dem Fall viele Taten, die besprochen werden müssen. Das heißt, eigentlich muss ich doch wissen als Strafrichterin auch, dass ich diese Erwartung einer Öffentlichkeit strukturell gar nicht erfüllen kann, oder?
Ich denke, das ist tatsächlich ein Problem, das wir in vielen Prozessen haben. Wir können ja zunächst mal nur über das entscheiden oder Strafrichterinnen und Strafrichter können nur über das entscheiden, was überhaupt mal geliefert wird, was Gegenstand der Anklage ist. Ich werde auch oft gefragt, ja, warum ist er jetzt nicht wegen dieser Geschichte noch verurteilt worden? Dann sage ich, naja, weil das gar nicht in der Anklage drin stand. Und natürlich ist es zunächst mal schlicht die Aufgabe, eine angeklagte Tat aufzuklären, die Wahrheit zu ermitteln. War das Ganze so? Und wenn es so war, dann muss man eine angemessene Strafe finden. Und dafür gibt es Regularien, an die man sich halten muss, und da gibt es auch nicht so viel Spielraum. Natürlich ist die Strafzumessung eine Ermessensentscheidung. Das ist Dinge, ja, das ist man sich sicherlich bewusst, wenn man so einen Prozess geht, dass man so ein komplexes Geflecht, über das wir jetzt auch lang gesprochen haben, nicht aufarbeiten und nicht aufdröseln kann, sondern am Schluss nur übrig bleiben wird, war er schuldig und wenn ja, wie bestrafe ich ihn letzten Endes? Und trotzdem, glaube ich, ist hier der Versuch unternommen worden, das auch noch mit einer Vorrede und anderem eben diesem doch sehr speziellen Prozess gerecht zu werden, und dann glaube ich, ist es schade, wenn das völlig unter den Tisch gekehrt wird und am Schluss nur das Urteil übrig bleibt.
Noch ein interessanter Aspekt vielleicht zum Abschluss. Ich habe gelesen in Agenturmeldungen, dass Richterin und Staatsanwältin beide nicht namentlich genannt werden wollten. Und ich habe irgendwo gehört, dass das wohl sogar für Journalistinnen und Journalisten in dem Verfahren galt. Ist das zutreffend? Und wenn ja, warum?
Also der Name der Richterin wurde schon genannt und stand ja auch außen drauf. Natürlich ist die Kollegin jetzt froh, wenn sie in der Anonymität, sage ich mal, bleiben kann, weil das doch eine Geschichte ist, sieht man ja auch, die weiteres Mobbing eventuell nach sich ziehen kann. Was ich absolut bestätigen kann, dass viele Journalistinnen und Journalisten nicht vor der Kamera was machen wollten, ja, nur ein Stück sozusagen gedreht haben. Und da, das ist, muss ich sagen, ist mir noch nie begegnet, dass eine auch gesagt hat, ich lasse lieber die Maske auf. Habe ich gesagt, naja, wir sind doch jetzt hier in einem Raum mit Lüftung, wir können das mit Abstand. Nee, das ist nicht der Grund, ja, sondern ich möchte nicht, dass man mein Gesicht in diesem Zusammenhang in irgendeiner Form wiedererkennen kann. Also das war ganz überwiegend so, oder überwiegend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber alle, die im Bildjournalismus unterwegs waren, haben das thematisiert zumindest. Haben gesagt, wir überlegen in der Redaktion, ob ich gezeigt werde, ob mein Name eingeblendet wird und so weiter. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und das zeigt, dass dieser Fall tatsächlich für alle besonders ist. Für die Justiz, für Journalistinnen und Journalisten und ja, eigentlich für alle, die da beteiligt sind.
Frau Löw, sind Sie da eine besonders mutige Kollegin?
Nö, das würde ich nicht sagen. Ich bin nur einfach der Auffassung, das ist unser Job. Also ich stehe staunend da, aber schon seit vielen Jahren, weil mir das in dem Verfahren tatsächlich auch das erste Mal passiert ist, dass Richter, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Richterinnen, der Rechtsanwalt, der Bewährungshelfer, Behördenmitarbeiter, die wollen alle nicht mit Namen erscheinen. Und dass das auch noch, auch in dem Dorf im Übrigen, will man nicht mit Namen in dieser in diesem Phänomen genannt werden. Und dass sich das jetzt noch auf Kollegen von uns erstreckt, erschreckt mich.
Und es geht ja weiter, muss man ja sagen. Im März ist der Berufungsprozess, also wir sind noch lange, lange nicht am Ende dieser Tragödie, muss man wirklich so sagen. Und alle, die beteiligt sind, die dahin pilgern, sollten sich das sehr, sehr genau fragen. Ich würde sagen, wir haben den Fall jetzt hinreichend besprochen. Ich danke wirklich sehr, Herr Weidner, Frau Löw, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier so kurz vor Weihnachten ja wirklich sehr ausführlich über diesen Fall zu reden. Ich fand es wirklich unglaublich erhellend. Wir haben viele Dinge besprochen, die, glaube ich, so vielleicht auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer nicht bekannt war. Herzlichen Dank dafür.
Gerne, danke auch für die Einladung.
Ja. Ich danke auch für die Einladung.
Ja, und das war sozusagen jetzt die letzte Folge des FAZ-Einspruch-Podcast in diesem Jahr, im Jahr 2021.
Es war kein sehr weihnachtliches Thema, aber das Weihnachtsfest war uns ja, diese Sonderfolge genau. wert.
Vielleicht auch etwas, worüber man ja mal nachdenken kann. Wir hören uns wieder, und zwar nach einer kleineren Winterpause. Am 12. Januar geht's wieder weiter und dann werden wir eine Menge zusammenfegen an rechtlichen Themen, wie Sie es gewöhnt sind. Und bis dahin sagen wir frohe Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss.
Ciao, ciao.